Ihr Lieben, ich freue mich, dass ich heute Morgen mal wieder bei euch sein darf und, wie wir es gerade gehört haben, mit euch Urlaub machen kann. Der Sonntag heute als Urlaub, ein guter Gedanke, lasst uns Urlaub machen, zur Ruhe kommen und vielleicht und hoffentlich als Beschenkte aus diesem Gottesdienst hinausgeben. Gott füllt uns die Hand, das haben wir gerade gehört und ich wünsche uns, dass wir genau das erleben, an diesem Tag Gott füllt uns die Hand. Das möchte er, das ist seine Lieblingsbeschäftigung und er freut sich darüber, wenn wir die Hände aufmachen, sodass er was hineinlegen kann. Und er hat euch was für dich ganz persönlich, für dich in deiner Lebenssituation, um dich zu beschenken, um dich zu füllen, um dir Gutes zu geben für das, was kommt in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen. Ich freue mich, dass wir uns alle heute von Gott beschenken lassen können. Ich habe vor einiger Zeit so einen kleinen Fragebogen ausfüllen müssen, wo man so ein bisschen reflektieren musste, wie das letzte halbe Jahr so war. Wir machen das immer von unserer EG, unserem Dachverband. Wir kriegen da als Pastoren immer so einen Reflexionsbogen pro Halbjahr. Und da stehen so ein paar Fragen drin, da muss man so überlegen, na, wie ist es der ergangen hier, wie ist es der ergangen da. Das ist gar nicht schlecht, mal so rückzublicken, so 6 Monate, was ist passiert, um so ein bisschen zu reflektieren, was habe ich eigentlich erlebt und wie gehe ich damit um. Und eine von diesen Fragen war, welche Person hat dich im letzten Halbjahr besonders beeindruckt und was hast du von ihr gelernt? Stell mal vor, ich würde dir diese Frage dir jetzt stellen, vielleicht fällt dir ganz spontan jemand ein, der dich beeindruckt hat, von dem du etwas gelernt hast. Ich habe nachgedacht und mir fiel keiner ein. Nicht, weil mir keine Menschen oder keine besonderen Menschen begegnet wären, aber es war so, dass ich gedacht habe, eigentlich sind es so viele Menschen, die mir begegnet sind im Laufe des letzten Jahres. So viele Menschen, Geschwister, die versuchen, wirklich im Alltag und trotz ihres Alltags ihren Glauben nicht zu verlieren, die in den Kämpfen, die sie haben, in den Zweifeln, die sie haben, sich durchringen und neu Gottvertrauen immer wieder jeden Tag erringen, die vielleicht beten Tage, Wochen, Monate und nicht erhört werden und trotzdem glauben, die vielleicht ganz still und leise ihre Glaubenskämpfe führen und nicht scheitern und nicht ihren Glauben fahren lassen. Das sind die Menschen, die mich beeindruckt haben. Und ich habe viele kennengelernt, gerade auch im letzten Halbjahr, sei es in der Gemeinde, sei es in Familie, sei es an anderen Orten, die genau so ihren Glauben leben. Nicht Halleluja rufend durch ihr Glaubensleben gehen, sondern mit ihren Zweifeln, mit ihren Sorgen, mit ihren Kämpfen durch ihren Alltag gehen und ja, sagen müssen, da habe ich nicht viel Glauben, da ist nicht viel, das ich bringen kann, da ist nicht viel, was ich Großartiges hätte, aber mit dem Wenigen will ich es wagen, mit Gott Schritte vorwärts. Vielleicht findest du dich selber in so einer Situation wieder, wenn du an die Zukunft denkst, an das, was morgen ist, Montag, vielleicht ein Gespräch mit dem Chef, das dir ganz schwer im Magen liegt, vielleicht ein Gespräch mit einem Menschen, das du führen solltest und was du schon lange aufgeschoben hast, vielleicht ein Gang zum Arzt, vor dem dir jetzt schon graut, vielleicht irgendeine andere Herausforderung, die wie ein Berg vor dir liegt, wo du denkst, was, wie soll ich damit umgehen? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich das handeln soll. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Mein Gott. Und gerade in diesen Situationen, wo ich sage, mein Gott, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, kommt Jesus zu uns. Und das ist aber lieb von dir. Irgendwie habe ich so einen Frosch im Hals. Dankeschön. Wie ich damit umgehen soll, mit dieser Situation. Und da hinein kommt diese Geschichte, die wir gerade gehört haben. Die habt ihr bestimmt alle schon mal und vielleicht auch öfter gehört. Diese Geschichte mit den 5 Broten und 2 Fischen und den 12 Körben, die übrig bleiben und den 5000 Männern plus Frauen und Kinder. Und dann hat man diese ganzen Zahlen vor Augen und denkt sich, wow, da ist richtig was passiert und das war ein ganz besonderes Ereignis damals. Ich möchte das mal ganz stark runterbrechen von den vielen Zahlen und den großen Dimensionen auf die ganz kleine, persönliche, alltägliche Dimension deines Lebens. Denn ich glaube, Jesus spricht dir in dein ganz persönliches Leben, schlussendlich dann auch in unser Leben als Gemeinde hinein und nicht nur in die großen Massen. Es ist eine Ermutigung von Jesus ganz persönlich für dich. Und dann haben wir es gerade gehört, diese Geschichte, Jesus will sich zurückziehen, braucht auch mal Ruhe, braucht auch mal Sabbat, braucht auch mal Feierabend und will sich zurückziehen, um an einem einsamen Ort mal zu sein, allein zu sein. Aber das spricht sich herum, natürlich, es spricht sich herum, wenn einer hergeht und Leute heilt und sie gesund macht und ihnen Gutes tut, das kann nicht verborgen bleiben. Und die Leute laufen ihm nach. Und die Leute gehen dahin, wo er ist. Und er hat sich ja schon an einen einsamen, öden Ort zurückgezogen und trotzdem laufen sie ihm hinterher. So nötig haben sie Heilung. So nötig haben sie dieses gute Wort, das er spricht. Und sie kommen zu ihm und er sagt nicht, ihr nervt mich. Ich brauche jetzt Feierabend, ich brauche jetzt meine Ruhe, ich habe keine Kraft mehr. Er erbarmt sich. Das heißt, als er sie sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Obwohl er sicher total müde war, ausgepowert von all den Heilungen, von den Angriffen, die er ja auch bekommen hat. Er heilt, dafür wird er angegriffen, angemeckert von den Pharisäern, von den Sadduzäern, von den Jüngern, die ihn nicht verstehen. Ach, irgendwann ist man vielleicht völlig frustriert, aber er hat Mitgefühl, das ist sein Mitgefühl, seine Liebe zu den Menschen ist viel größer. Und er heilt sie, heißt es. Er heilte die Kranken. Und dann wird es abends, und da sind all diese Menschen da, an diesem einsamen, öden Ort. Und da sind sie geheilt von ihrer Krankheit. Sie haben das Wort des Evangeliums gehört. Sie sind hoffentlich auch geheilt im Herzen von ihrer Trennung von Gott, Trennung von sich selber. Das kann doch nicht sein, dass diese Menschen erst geheilt werden und dann verschmachten sie auf dem Weg oder verhungern oder irgendwas. Es soll doch weitergehen, gerade von dieser Heilung aus soll das Leben doch erstmal anfangen. Und die Jünger sehen das. Die Jünger kommen zu Jesus, heißt es. Gegen Abend kamen die Jünger zu ihm. Sie haben offene Augen für die Not der Menschen. Sie sehen nicht nur ihren Meister, der Wunder tut und Menschen heilt und sind stolz oder so. Sie sehen die Not der Menschen und sagen zu Jesus, wir sind hier an einem einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt die Leute fort, dann können sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Sie haben diese Aufmerksamkeit für die Menschen und denken, wie soll es denn weitergehen? Und das ist gut, dass sie nicht so mit Scheuklappen oder blind durch die Welt gehen. Sie sehen diese Menschen, sie sehen die Not und verschließen ihre Augen nicht davor. Und sie trauen Jesus zu, dass er damit umgehen kann. Und es heißt, gegen Abend kamen die Jünger zu ihm, ist das ein anderes Wort dafür, die Jünger beteten. Sie kommen zu Jesus, sie beten mit der Not, die sie sehen, mit dem, was sie vor Augen haben. Sie kommen zu Jesus und sagen, schau, diese Not, schau, was hier ist. Sie bringen es zu ihm und das ist die richtige Stelle. Sie trauen ihm was zu. Sie trauen ihm zu, dass er damit umgehen kann, dass er Rat weiß. Er ist der wunderbare Ratgeber. Er ist der, der Auswege sieht, der Türen öffnet, da wo wir nichts mehr sehen. Und sie trauen ihm das zu und kommen zu ihm. Und das ist gut. Das ist die richtige Adresse. Sie sehen die Not und versuchen es gar nicht selber zu machen. Sie trauen ihm zu, dass er damit umgehen kann. Wie schön, wenn man beten kann. Wie schön, wenn man Lasten abgehen kann. Wie schön, wenn man da jemand hat, von dem man weiß, der kennt sich aus, der hat den Durchblick, der weiß, wie es läuft. Gerade heutzutage wäre das sicherlich in vielen Situationen in dieser Welt angebracht, wenn man da jemand hätte, der den Durchblick hat, der weiß, wie man diese ganzen verfahrenen Situationen, die wir sehen, wenn wir in die Welt gucken, handeln kann. Der weiß, wir machen es so und dann wird es funktionieren. Wenn ich in die Nachrichten schaue, sie lese oder höre, dann sehe ich eigentlich das Gegenteil, allgemeine Ratlosigkeit und ein Verhalten, das nicht von großer Weisheit und Durchblick zeugt. So sehe ich es manchmal. Und dann freuen sich die Leute oder suchen danach, dass jemand ist, der ihnen diesen Rat gibt, Orientierung in dieser Orientierungslosigkeit. Leider kommen dann zu viele mit falschem Rat und geben falsche Orientierung. Das ist ein anderes Thema. Die Jünger kommen zu Jesus, weil er ihnen helfen wird. Sie trauen ihm das zu. Und dann passiert etwas, mit dem sie nicht gerechnet haben. Etwas völlig anderes. Jesus traut ihnen etwas zu. Jesus fordert sie heraus, sie beten und er hört nicht einfach und regelt das, sondern er fordert sie heraus, er traut ihnen etwas zu. So heißt es ab Vers 18, Jesus erwiderte, als sie kamen, sie brauchen nicht wegzugehen, gebt doch ihr ihnen zu essen. Wie, gebt doch ihr ihnen zu essen? Ja, und sie antworten, wir haben hier aber nur 5 Brote und 2 Fische, entgegneten sie. Hallo, gebt ihr ihnen zu essen? 5 Brote, 2 Fische? Da sind wir wieder bei der Arithmetik und den Zahlen, die im Reich Gottes doch sich durchaus relativieren und sie sagen, wir haben nur das hier. Und Jesus sagt, bringt sie mir her. Und hier, glaube ich, haben wir den Kern oder einen Kern dessen, wie wir als Christen und Christinnen mit diesem Jesus leben können und vor allem auch mit dem Mangel, den wir täglich erleben, umgehen können. Jesus sagt, ja, ich weiß, hier sind 5000 Männer und dann noch die ganz vielen Frauen und Kinder, das ist eine Riesenzahl. Hier ist ein öder Ort, hier wachsen dann vielleicht ein paar Grashalme und vielleicht steht da irgendwo eine Ziege noch auf der Weide, aber hier ist nicht genug zu essen für die. Ich weiß das wohl. Und trotzdem sagt er, gebt doch ihr ihnen. Er sagt ihnen doch schlussendlich damit, ihr seid doch reich. Ihr könnt das doch selber. Und sie, wir sind reich? Wir sind arm. Wir haben 5 Brote und 2 Fische. Hallo? Und da ist eine offensichtliche Diskrepanz zwischen der eigenen Fähigkeit dieser Jünger und dem, was Jesus von ihnen erwartet. Wir sind arm. Wir haben nur 2 Brote und 5 Fische. Oder 5 Brote und 2 Fische. Wie war's? Da kann man schon mal was verwechseln. Macht aber nicht wirklich an der Sache was. In der Parallele, in Johannesevangelium, heißt es sogar, als Jesus sie herausfordert, gebt ihr ihnen, da sagen sie, hier ist ein Junge, ein kleiner Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Ein kleiner Junge, 5 Brote und 2 Fische und ein kleiner Junge. Und dann diese Aufgabe, wie passt das zusammen? Unmöglich. Ein kleiner Junge, ein Kind kann nichts tun, kann schon an sich nichts tun und dann hat er noch so wenig in der Hand. Das geht nicht. Was ist das schon für so viele Leute? Was ist das schon? Und da sind wir doch, denke ich, und ich finde mich da immer wieder, was ist das schon, was ich zu bringen habe? Ich fühle mich manchmal wie ein kleiner Junge angesichts der Aufgaben, die vor mir liegen. Mit einer lächerlichen Menge von Nahrungsmitteln in der Hand für eine Aufgabe, die das tausendfache verlangen würde. Und dann stehe ich da und wie soll ich das denn machen? Ich habe keine Ahnung, wie ich damit umgehen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Aufgabe erledigen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich mit dieser Schwierigkeit, mit dieser Krise umgehen soll. Ich habe nichts. Bin ich weise? Wie Salomo? Bin ich ein Glaubensheld, der Halleluja rufend durch sein Leben geht? Habe ich Energie, habe ich Kraft, habe ich Durchblick? Und oft so geht es mir, ich sitze vor irgendwelchen Aufgaben und weiß, dass ich was machen muss und sage, Herr, ich bin so müde. Ich bin einfach nur müde und fühle mich kraftlos und soll das trotzdem tun. Und Jesus sagt, bring's mir her. So wie er es zu den Jüngern sagt, bring es mir her. Und sie kommen und bringen ihm das, was sie haben. Vorher gucken sie auf das, was sie nicht haben schlussendlich. Wir haben nur Brot und Fisch in einer lächerlichen Menge. Und Jesus sagt, bringt sie mir her, bringt mir doch das, was ihr habt und hadert nicht mit dem, was da noch fehlt. Bringt mir das, was ihr habt. Mehr will ich doch gar nicht. Da halte ich Jesus mein Herz hin und sage ihm, mehr habe ich nicht. Und er sagt, mehr brauche ich nicht und mehr will ich auch nicht. Gib mir das, was du hast und hader nicht mit dem, was du nicht hast oder was du noch meinst haben zu müssen und was du noch bräuchtest. Und wenn du sagst, mir fehlt so viel, ich kann mit diesen Dingen nicht umgehen, ich weiß nicht, wie ich mit dieser Aufgabe zurechtkomme, mit meiner Krankheit, mit meiner Arbeitslosigkeit. Ich weiß nicht, wie ich mit der Situation, in der ich stecke, alleine als Mensch, als Gemeinde zurechtkommen soll. Ich weiß es nicht. Und Jesus sagt, ja, das ist gut. Brauchst du doch auch nicht. Bin ich denn dein Jesus? Bin ich denn dein Herr? Habe ich dich denn lieb? Weiß ich denn, wie es dir geht? Bring's mir. Weißt du denn nicht, dass meine Gnade genug dafür ist? Und meine Kraft in deiner Schwachheit doch überhaupt erst ans Ziel kommt? Weißt du das denn nicht? Weißt du nicht, dass ich da, wo du aufhörst, überhaupt erst anfange? Da, wo du aufhörst zu versuchen, mit deiner Unfähigkeit eine Aufgabe zu bewältigen, für die du gar keine Ressourcen hast, wo du aufhörst und sagst, Herr, ich weiß nicht, ich brauche deine Kraft, da fange ich doch überhaupt erst an. Meine Möglichkeiten beginnen bei deinen Unmöglichkeiten. Und wenn du das einsiehst, dann kann ich erst etwas tun, weil du mich dann tun lässt. So kommen sie und bringe ihm das, was sie haben, so wenig es ist. Es ist die Relativierung der Unfähigkeit. Wenn ich mich unfähig halte, sagt Gott, sehr schön, da hast du doch was verstanden. Das ist kein Problem für mich, das ist vielleicht nur ein Problem für dich, weil dein Stolz dir sagt, ich kann, nein, ich muss das selber hinkriegen. Wie oft, und das weiß ich selber aus meiner Erfahrung, leider Gottes, gut genug, versucht man bis ins Letzte in eigener Kraft, in eigener Energie, nein, das kriege ich schon irgendwie hin, ich bin doch kein Weicher, das muss und so weiter. Und scheitert und holt sich eine blutige Nase, fährt den Karren gegen die Wand und kommt dann irgendwann und sagt, Herr, ich habe nicht mehr als das. Und er sagt, gut, wie schön, jetzt hast du es verstanden. Die Jünger haben das verstanden. Und was passiert? Nachdem er angeordnet hatte, diese Leute sollen sich im Gras lagern, nahm er die 5 Brote, 2 Fische, blickte zum Himmel auf, dankte Gott dafür, dann brach er es in Stücke, gab, verteilte es und alle wurden satt. Da bleibt keiner hungrig. Wenn ich das, was ich habe, egal wie groß es ist, guck nicht auf die Menge, zähl nicht nach, dieses Zählen und vor allem vergleich dich nicht mit anderen. Eine Wurzel der schlimmsten Dinge und des größten Herzeleides ist das Vergleichen mit anderen. Du und dein Gott, du und dein Herr, ihr beide zusammen, ihr kriegt das auf die Reihe, du musst dich nicht vergleichen mit anderen, was die haben. Wenn ich das hätte, was der hatte, dann können nein, du hast das, was du hast und das ist genug. Gib mir das, was du hast. Alle werden satt und du selber wirst auch satt. Aber Herr, mit diesen Situationen, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, mir sind die Hände gebunden, wie man so schon sagt. Mir sind die Hände gebunden. Ach so, dir sind die Hände gebunden? Wer hat sie dir denn gebunden? Wer kommt denn und bindet dir die Hände? Bist du so gefangen, dass dir jemand die Hände bindet und du sie gar nicht benutzen kannst? Ja, weißt du, ich habe keine Zeit, ich habe keine Kraft, ich habe keinen Mut, ich habe keine Fähigkeiten. Das bindet mir die Hände. Du hast dir die Hände selber gebunden, indem du dir einredest, dass deine Unfähigkeit, dein Mangel das letzte Wort hat. Gerade das ist es doch. Bring mir das doch. Ja, ich weiß, du keine Zeit, keine Kraft, keinen Mut, Schritte zu gehen. Ich weiß das doch. Bring mir das doch. Ich werde das nehmen und werde dich satt machen. Sag nicht, mir sind die Hände gebunden, ich kann das nicht. Wenn Jesus dir sagt, du brauchst es ja auch nicht, bring es mir und du und ich, wir beide, wir machen das. Und dann wird keine Situation eine Unmöglichkeit bergen. Mit meinem Gott kann ich über eine Mauer springen, heißt es. Und das können wir als Gemeinschaft, das kann jeder von uns einzeln. Und dann kann ich sagen, ja, es können Wunder passieren, weil es nicht von mir abhängt. Petrus, der hier nicht namentlich erwähnt wird in der Geschichte, aber der unter Garantie dabei war als einer der Jünger, hat das, denke ich, zutiefst verinnerlicht. Denn es gibt später eine Episode mit gerade diesem Petrus aus der Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 5. Da ist er auf dem Weg in den Tempel zum Beten. Eine Gewohnheit, die er mit seinen Brüdern und Apostelkollegen regelmäßig wahrgenommen hat. Und vor dem Tempel, da sitzen dann Bettler, Obdachlose, Menschen mit Handicaps, die versuchen, ein Almosen zu ergattern. Und dann geht er rein und dann sitzt da ein Mensch, der gelähmt ist. Ne? Und der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen, also den Aposteln, auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen, heißt es. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Da ist dieser Petrus, der gesehen hat, wie Jesus aus nichts viel macht, wie Jesus mit ganz wenig satt macht und es bleiben noch 12 Körbe übrig und geht hin. Weil er weiß, wenn ich mich meinem Herrn hingebe, bin ich in meiner Schwachheit reich. Und ich erkenne meinen Reichtum in Jesus erst, indem ich erkenne, was ich nicht habe. Silber habe ich nicht, Gold habe ich auch nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Ich habe Jesus im Herzen. Das ist genug. Und er erfährt, und das gilt für uns alle, diesen Gott. Und ich werde Gott nur erkennen, wenn ich ihn erfahre. Diese beiden Dinge sind Synonyme. Gott erkennen und Gott erfahren ist das Gleiche. Ich kann Gott nicht erkennen, wenn ich ihn nicht erfahre, wenn ich nicht Schritte wage, wenn ich ihn nicht erlebe in meinem Leben. Dann erkenne ich etwas von seiner Liebe und dann kann ich ihn weitergeben, dann kann ich Gott mitteilen. Petrus hat Jesus. Er hat kein Gold, er hat kein Silber, er kann keine tollen Almosen geben. Er hat auch keine tolle Ausbildung als Theologe. Er hat das, was er hat. Jesus lieb. Hast du mich lieb? Wird er dreimal gefragt von Jesus. Und Petrus hat nicht mehr als das, ja, ich habe dich lieb. Er hat ihn verleugnet. Er hat ihn vergessen. Er hat, was weiß ich, aber was er hier hat, Jesus fragt ihn nicht, was er alles an tollen Dingen vorzuweisen hat und wie viele Bußübungen er gemacht hat, nachdem er ihn verleugnet hat. Das fragt er nicht. Sagt, hast du mich lieb? Dreimal. Und er sagt, ja. Er sagt, das ist genug. Mehr brauche ich nicht. Das ist genug. Und dieser Petrus wird zum Stein, zum Felschen, auf dem Gott, auf den Jesus seine Gemeinde baut. Weil er etwas Vorbildhaftes tut. Er hat Jesus im Herzen und gibt ihn weiter. Und dann werden plötzlich Gelähmte heil. Dann werden Menschen gesund. Dann wirkt Jesus in der Schwachheit, in der Unfähigkeit. Das wünsche ich uns und das ist eine Verheißung, die Gott uns heute, jedem von uns macht. Das kannst du, das kann ich, das können wir als Gemeinde erleben, indem wir Jesus das bringen, was wir haben, egal was es ist. Und meistens, und wenn wir ehrlich sind, ist es Schwachheit, ist es Unvermögen, wenig Durchblick und sage, ich bringe dir das. Und dann macht Gott, dann macht Jesus Großes daraus. Das wünsche ich euch als Gemeinde, dass Gott Großes, Wunderbares aus der Unfähigkeit und aus dem Mangel macht. Das wünsche ich jedem von euch, egal wo ihr morgen hingeht, ab Montag, entweder habt ihr Urlaub, ihr geht zur Arbeit, ihr habt irgendetwas vor euch, was es auch ist, bring es ihm. Und dann öffnet er die Tür. Das ist das Angebot, das er heute macht. Das ist die Hand, die er dir entgegenstreckt. Und ich wünsche dir, dass du den Mut hast, sie zu ergreifen und dich ergreifen zu lassen. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr, dass du uns deine Hand ausstreckst. Und wir dir das geben dürfen, was wir haben, egal wie wenig es ist. Und wir bringen dir, Herr, unseren Mangel. Wir bringen dir unsere Schwachheit. Wir bringen dir unser Unvermögen, auch unsere Angst, unseren Zweifel, unsere Sorge. Und wissen, du nimmst es in deine Hand und machst Gutes daraus, Großes daraus. Wir dürfen auf dich zählen, Herr, und ich danke dir dafür, dass wir nicht in eigener Kraft durch dieses Leben gehen müssen, sondern in deiner Kraft und erleben können, wie du aus ganz wenigen ganz viel machst. Amen.